Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis. Und hallo, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zur ersten Folge von Jack the Ripper, von Mörder zum Mythos.
Ja, unserer neuen kleinen Miniserie.
Ja, genau. Also ich freue mich persönlich sehr darauf. Bin so gespannt, was wir hier alles besprechen werden und was dabei alles so rumkommt. Und wir freuen uns ganz doll, wie gesagt, dass ihr dabei seid und hoffen, dass euch ja unsere Betrachtung dieser ja wirklich interessanten Zeit, dieser interessanten Menschen und dieser Geschichte gefällt und dass ihr vielleicht auch noch das eine oder andere mitnehmen könnt, das ihr nicht wusstet. Aber bevor wir loslegen, vielleicht einmal so ein bisschen vorweg. Dennis, wieso machen wir diesen Podcast?
Gute Frage. Jack the Ripper hat mich schon immer fasziniert. Ich glaube, ich habe jetzt seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit diesem unbekannten Serienmörder. Und ich glaube, dazu bin ich gekommen, letztendlich durch die Literatur. Also ich habe als Kind gerne Arthur Conan Doyle gelesen, also die Sherlock Holmes-Geschichten. Bram Stoker's Dracula ist immer noch eins meiner Lieblingsbücher. Und ich fand diese viktorianische Zeit immer ganz spannend. Und dann kommt man zwangsläufig irgendwie auch zu Jack the Ripper.
Also mir geht es da ganz ähnlich. Ich finde eigentlich auch schon immer die viktorianische Zeit extrem interessant. Also vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ich bin Prähistorikerin und arbeite jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, länger als ich zugeben möchte, im Museum und beschäftige mich da natürlich auch viel logischerweise mit Geschichte und auch Geschichtsvermittlung. Und Jack the Ripper oder die Geschichte um die Whitechapel-Morde sind eben auch eine der prominentesten Geschichten dieser Zeit oder das, was wirklich jeder und jedem irgendwie was sagt, ne? Also jede Person hat irgendwie eine Vorstellung davon oder schon mal davon gehört, also zumindest die allermeisten.
Ja, genau darum wird es ja auch gehen in unserem Podcast, ne? Warum haben die meisten Menschen schon was von dem Ripper gehört? Also man sagt ja auch, der hat Eingang in das kollektive Gedächtnis gefunden. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Sherlock Holmes und Graf Dracula so als ja literarische Vertreter für diese Zeit, die sind ja gar nicht so weit weg von Jack the Ripper, ne? Die sind ja zu so Ikonen geworden, zu so Repräsentanten die tragen auch immer so bestimmte Bilder mit sich, ne? Ob das jetzt Kleidung ist oder Atmosphäre. Und das Irre ist ja irgendwie, während Holmes und Dracula wirklich literarische Figuren sind, die in die Popkultur eingegangen sind, ist der Ripper ein realer oder historischer Täter gewesen. Sagen wir ein historisches Phantom, das ikonisch geworden ist. Mhm. Und so wie wir Sherlock Holmes irgendwie mit seinem Deerstalker sehen und der Pfeife im Mund und der Lupe vorm Auge, gibt es ja auch von dem Ripper ein bestimmtes Bild, ne? Mit Zylinder und langem Mantel und einer schwarzen Ledertasche in der Hand, wie er sich durch neblige Gassen drückt. Und wenn wir eins wissen, wir wissen zwar nicht, wer der Täter war, deswegen ein Phantom, aber wir wissen, dass er definitiv nicht so ausgesehen haben kann.
Nee, ganz genau. Und das ist ja auch ein spannender Aspekt dieser ganzen Geschichte. Also zum einen, warum interessiert uns das eigentlich bis heute so sehr? Also neben all den anderen Fällen, die es ja auch gab aus der Zeit. Und warum ist es ausgerechnet dieses Bild, das wir heute haben von dieser Schreckgestalt oder von diesem ja niemals gefassten Serientäter? Denn wir wissen ja nicht, wie diese Person aussah. Es ist nur höchst unwahrscheinlich, dass sie so aussah.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, was mich da immer am meisten daran interessiert hat. Also mich hat gar nicht interessiert, wer der Täter ist, sondern dieses Ganze drumherum. Und jetzt vielleicht kurz zu meiner Vita. Ich habe Geschichte und Germanistik studiert, habe einige Jahre journalistisch gearbeitet und bin immer noch so im Marketing- und Kommunikationsbereich unterwegs. Und das passt halt irgendwie auch mal alles ganz gut zum Ripper, dass wenn wir was sagen können über diese Whitechapel-Mordserie und über die Entstehung dieser Figur Jack the Ripper, ist, dass es halt ein Medienereignis war und vielleicht auch das erste seiner Art.
Ja, das stimmt. Und diese Beschäftigung mit dem Mythos ist es ja eigentlich auch, die uns beide darüber so ein bisschen zusammengebracht hat. Wir haben uns ja kennengelernt im Zuge meines anderen Podcasts, früher war mehr Verbrechen, und da hattest du uns angeschrieben und dann kamen wir ins Gespräch und naja, so kann es dann eben manchmal kommen, dass wir jetzt hier sitzen und unsere eigene kleine Podcast-Miniserie machen zu diesem Thema.
Ihr hattet damals ja 4 Folgen über den Ripper gemacht und das hat mich total gefreut, denn ich fand immer, dass Jack the Ripper bei deutschen Podcasts unterrepräsentiert ist. Und auch gerade die großen etablierten True Crime Podcasts, die haben vielleicht mal eine Folge darüber gemacht, aber mit einer Folge wird man halt dieser ganzen Komplexität des Themas überhaupt nicht gerecht. Und das ist, glaube ich, das, was wir dann irgendwann so festgestellt haben, dass wir das mit einem eigenen Podcast und deswegen eine Miniserie, das soll jetzt nicht bis in die Ewigkeit gehen, sondern wir haben 10 Folgen geplant, da möchten wir eigentlich eine Lücke füllen, ne? Wie so ein Buch, was man im Regal hat zu einem bestimmten Thema. Und wir möchten mit diesem Podcast jetzt mehr Details bringen. Wir möchten Kontext darstellen und wir möchten vor allem auch Respekt gegenüber den Menschen erweisen, um die es hier in dieser Geschichte eigentlich geht. Also vor allem den Opfern.
Und all den Menschen, die Betroffene waren dieser schrecklichen Zeit da im Londoner East End. Darüber werden wir in den nächsten 10 Folgen ausführlich sprechen.
Ja, genau. Damit sind wir im Grunde schon mittendrin, ne? Denn das sind die großen Fragen. Was passiert, wenn Angst, Armut und Sensationslust aufeinander prallen? Mhm. Ne? Wenn das Elend der einen zur Schlagzeile für die anderen wird? Wie halt, das haben wir schon gesagt, kann ein unbekannter Täter zu einer der bekanntesten Gestalten der Kriminalgeschichte werden? Und das möchten wir jetzt uns genauer mal anschauen und hoffen, dass ihr da auch Spaß dran habt. Es zumindest interessant findet und vielleicht auch was dadurch lernt. Denn es ist eine ganz faszinierende Welt, die wir da betreten werden, dieses ausgehende 19. Jahrhundert im Londoner Abendviertel.
Und das ist es auch, was wir die ersten Folgen machen werden. Deswegen wundert euch nicht. Erstmal werden wir uns anschauen, wie die Welt aussieht, in der diese Whitechapel-Morde passieren. Und was eben auch das Wissen der Menschen ist, die den Ursprung dieses Mythos schaffen. Also damit wollen wir heute mal anfangen und... Ja, ich würde sagen, Dennis, dann legen wir mal langsam los, oder?
Total gerne.
Wie euch sicher allen bekannt ist, liegt London in Großbritannien. Und Großbritannien ist zu dieser Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, die größte Macht der Erde. Wie das geflügelte Wort so schön zu berichten weiß, regiert Königin Victoria über ein Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Von Kanada bis Australien gehören große Teile der Landmassen der Welt zum britischen Empire. Und natürlich sind die Anschlüsse dieser Landmassen oder dieser Länder und Völker nicht freiwillig passiert, sondern Großbritannien hat aggressiv expandiert, hat eine Kolonialpolitik betrieben und was euch sicherlich auch nicht unbekannt sein dürfte, und damit große Teile der Welt unter seine Kontrolle gebracht. Und jetzt, Ende des 19. Jahrhunderts, beginnt sich langsam dieser feste Halt Großbritanniens über diese Kolonien zu lösen oder die Kolonien beginnen auch zu begehren. Es ist also eine Zeit, in der eine Unsicherheit herrscht, was diese Weltmachtstellung angeht. Und diese Unsicherheit, die zieht sich auch weiter durch bis in das kleinere Detail. Also wenn wir jetzt nach Großbritannien gehen, also in das Mutterland sozusagen, nach England, dann machen sich auch da diese Unsicherheiten bemerkbar.
Das britische Empire war Ende des 19. Jahrhunderts oder insbesondere in den 1888er Jahren sicherlich auf dem Höhepunkt, vollkommen richtig, aber es fing auch an zu bröckeln. Die industrielle Revolution ist sicherlich die Maschine, die das Ganze angetrieben hat, zusammen mit dem Imperialismus. Ich glaube, dass die haben sich einfach gegenseitig befeuert.
Genau, aber es war natürlich nicht der Auslöser, ne? Also man hat auch vorher schon kolonialisiert.
Das ist richtig, aber durch die neu annektierten Länder konnten natürlich Rohstoffe in die Heimat gebracht werden, die von der industriellen Revolution aufgegriffen wurden.
Genau, es verschaffte Großbritannien also einen Vorteil, einen Wettbewerbsvorteil quasi im Vergleich zum Rest der Welt.
Genau, also Mitte des 19. Jahrhunderts musst du dir vorstellen, dass die Hälfte des weltweiten Bedarfs an Eisen, Stein und Braunkohle vom Empire produziert wurde. Und mindestens 20% des Welthandels, Tendenz eher steigend, lag unter Königin Victoria. Mhm. Also sie ist im Grunde, können wir sagen, das Symbol des Imperialismus. Und sie hat ja sehr bewusst, jetzt rückblickend, es ist natürlich ein historischer Begriff, dieser Epoche ihren Namen verliehen mit dem viktorianischen Zeitalter.
Ja, ganz genau.
Aber London lag als Nabel der Welt, als Zentrum der Macht hier in Europa. Und die Welt schaute natürlich auch auf London. London wuchs, würde ich sagen, mindestens genauso schnell wie das Empire.
Ja, mindestens, genau.
Durch die industrielle Revolution, das haben wahrscheinlich die meisten auch in der Schule gelernt, haben die Menschen, die Arbeiter, das Land verlassen und sind in die Städte gezogen, weil sie einfach Arbeit brauchten. Und die Arbeit hat dort stattgefunden, weil dort die Fabriken aus dem Boden geschossen sind. Und diese Menschenmassen aus England sind nach London in den Osten gegangen.
Genau, und das waren natürlich Menschen aller Gesellschaftsschichten, denn das müssen wir uns wirklich auch sehr deutlich vor Augen führen. Die viktorianische Gesellschaft ist eine sehr stark strukturierte Gesellschaft, also es herrschen strenge Hierarchien und es ist sehr stark in Klassen unterteilt. Und da gibt es einmal die Arbeiterklasse, die Unterschicht, also das ist der ärmere Teil der Bevölkerung. Darunter gibt es auch noch die Armen, also die eben kein regelmäßiges Einkommen haben. Darüber werden wir ja später noch sehr viel mehr hören, leider.
Ja.
Und darüber gibt es die Mittelschicht, also das sind auch Menschen, die ihr Einkommen durch Arbeit verdienen. Das mag jetzt total komisch klingen, dass ich das so sage, aber so waren tatsächlich die Definitionen in der viktorianischen Zeit selber. Also die haben auch noch ihr Geld mit Erwerbsarbeit verdient, waren zumeist Händler oder Anwälte, Ärzte und so weiter. Und dann gibt es die Oberschicht. Das sind meistens Menschen mit Titeln, also Adlige in der weitesten Form oder Geadelte. Und diese Menschen und deren Familien natürlich, denn das wurde ja auch vererbt, gehen keiner Erwerbstätigkeit mehr nach, sondern haben ein Einkommen aus Grundbesitz und Erbe und Verbindlichkeiten und so weiter. Also das sind keine arbeitenden Menschen mehr. Das war ganz wichtig und das galt auch als moralisch die höchste Schicht. Also man hatte die allerbeste Moral, wenn man dieser Oberschicht angehörte. Das klingt für uns jetzt so ein bisschen merkwürdig, aber so haben die Viktorianer ihre Welt gesehen. Und in diesen Gesellschaftsschichten, da gab es auch nochmal Unterschiede, nämlich die zwischen den Geschlechtern. Wobei es in der viktorianischen Zeit nur das biologische Geschlecht gab. Also es gab Frauen und Männer und das war's. Und anhand dieses Geschlechts wurde auch dein Lebensweg, deine Fähigkeiten und deine Moral bewertet.
Wobei die Frau sicherlich immer unter dem Mann stand,
muss man ja, so genau sagen. Also in jeder Gesellschaftsschicht war die Frau dem Mann untergeordnet. Das heißt also, das niedrigste Glied in der Gesellschaft war eine arme Frau und das höchste ein adliger Mann. Und damit ging eben auch starke Vorstellungen einher, wie man von der Art von Charakter war oder ist.
Das wird auch noch in der Tat interessant, wenn wir uns die Frauen, die Opfer des Rippers anschauen und wie auch in der öffentlichen Diskussion damals auf diese Frauen geblickt wurde, wie sie beschrieben wurde. Und kleiner Spoiler, sie sind ja letztlich selber schuld an ihrem Schicksal.
Genau, also so sah man das damals, ja.
So sah man das damals, genau. Deswegen ganz genau richtig, dass du das ausführst. Diese Ständegesellschaft durchzieht alles, das schwingt immer mit. Und wenn wir manchmal Zitate wiedergeben, wie diese Frauen beschrieben wurden, dann ist das nicht unsere Meinung, sondern immer aus dem historischen Kontext heraus.
Ja, genau, das ist uns auch nochmal sehr wichtig, weil wir viel von Schichten und Ständen reden werden. Das ist nicht unsere Einteilung der Gesellschaft, sondern die zeitgenössische.
Und man kann das sogar noch weiterdenken oder weiter betrachten, denn was auch noch ein großes Thema werden wird, ist der Antisemitismus. Mhm. Das heißt also insbesondere Menschen jüdischen Glaubens, werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Das durchfasert natürlich auch nochmal wieder das reine Stände- und Gesellschaftssystem, dass, ich sag mal, ein christlicher Brite natürlich auch herabblickt auf einen polnischen Juden mit Migrationshintergrund. Jetzt ja, als Beispiel.
Das ist total wahr. Und die beste Religion, die man sozusagen haben konnte, war ganz klar die anglikanische. Ne? Alles, was davon abwich,
genau,
war schon mal erstmal nicht mehr ganz so gut. Aber das geht jetzt vielleicht sehr ins Detail. Aber
wir sollten es eher als kleinen Exkurs betrachten.
Ja.
Ich glaube, viele Themen, die wir streifen werden, wären eines eigenen Podcasts wert. Aber wir können sie natürlich hier nicht in der Ausführlichkeit wiedergeben. Aber wollen sie definitiv nennen.
Ja, das stimmt. Und wir werden euch auch Quellen, in denen ihr nochmal selber nachlesen könnt, in den Shownotes verlinken. Das wollen wir immer machen. Und dann könnt ihr ja selber ganz, ganz tief in das Thema nochmal einsteigen, was wir natürlich euch sehr ans Herz legen. Was ich, bevor wir weitermachen, nochmal gerne erwähnen möchte, ist auch das moralische Verständnis der viktorianischen Zeit, weil auch das natürlich total wichtig ist für die Fälle um Jack the Ripper. Und zwar hatte ich das ja schon angeschnitten, dass man grundsätzlich eben, wenn man einer höheren Klasse angehörte, als moralisch überlegen angesehen wurde. Also das war qua Geburt schon vorbestimmt, da konnte man schon gar nicht mehr so viel falsch machen, es sei denn, man hat sich sehr, sehr falsch verhalten. Wenn ihr davon mal einige Beispiele hören wollt, gerne mal bei früher ein paar mehr Verbrechen reinhören. Aber zum Beispiel, wenn man arm war, was wir ja auch sehr viel hören werden in diesen traurigen Geschichten, dann war das, wie du schon richtig angemerkt hast, die eigene Schuld der Leute. Und zwar aufgrund ihrer schlechten Moral. Armut wurde quasi als moralische Verfehlung gesehen und nicht als etwas, das die Menschen aufgrund äußerer Umstände oder sowas ereilt hat. Und das ist ganz wichtig, denn das spielt eben auch in der Betrachtung der Opfer eine große Rolle. Gerade wenn wir hier von Alkoholismus reden und Prostitution, das waren zwei der größten moralischen Verfehlungen in den Augen der viktorianischen Gesellschaft, die hier natürlich auch häufig zusammenkommen. Und das nur mal vorweg. Wir werden aber natürlich bei den jeweiligen Opfern und deren Lebensgeschichte dann nochmal genauer im Detail darauf eingehen.
Genau. Zurück zu London. London wuchs. Da waren wir stehen geblieben. Was glaubst du, Nina, Ende des 19. Jahrhunderts, wie viel Einwohner hatte London? Ich gebe dir einen Tipp. Um 1830 waren es 1,5 Millionen.
Ja, jetzt muss ich so tun, als ob ich das nicht weiß.
Ne? Wenn du es weißt, ist auch gut.
Ja, also das Ganze war sehr stark angewachsen innerhalb des 19. Jahrhunderts und zwar auf gut 6 Millionen.
Ja, und damit ein Fünftel der Einwohnerzahl Englands und Wales, alleine nur durch die Metropole.
Ja, das ist schon ein gewaltiges Bevölkerungswachstum. Das können wir uns ja auch vorstellen. Überlegt mal, das hat sich versechsfacht.
Ja.
Innerhalb von gut 50 Jahren, sage ich mal, so um und bei. Und das ist natürlich für so eine Stadt kaum zu verkraften.
Ja, jetzt sind es knapp 10 Millionen, also um die 9,7 Millionen Einwohner Londons. Natürlich sind die Stadtgrenzen jetzt ein bisschen anders definiert, aber innerhalb von 130 Jahren sind nochmal 3 Millionen mehr geworden. Und damals waren es innerhalb von 50, 60 Jahren 5 Millionen mehr.
Ja, und wie du richtig sagst, die Stadtgrenzen haben sich sehr verschoben. Also es sind viele Bereiche, die damals noch wirklich dörflich waren, heute im Stadtbereich, damals noch nicht so stark besiedelt.
Also die Bevölkerungsdichte war definitiv höher, viel, viel höher. Auch da habe ich mal nachgeguckt, New York hat heutzutage pro Quadratkilometer 27.000 Einwohner. Wie viel hatte damals Whitechapel im East End um 1888? 27.000 waren es in New York.
Oh, jetzt muss ich schätzen. 50.000?
Mehr noch. Es waren 56.500 ungefähr.
Wow.
Das werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Nur mal so ein Gefühl zu bekommen, die Stadt brach aus allen Nähten. Also zumindest der Osten. Wir können ja noch nicht mal sagen, dass es die gesamte Stadt war. Es war eigentlich nur die östliche Hälfte der Stadt.
Ja, denn auch die Stadt ist sehr gespalten und sehr stark strukturiert, ne? So wie die Gesellschaft an sich, so spiegelte sich das auch im Stadtbild wieder. Also wir haben sehr reiche Bezirke, wie zum Beispiel Belgravia und Mayfair, Chelsea.
Genau, und direkt angrenzend begann im Grunde das Elend. Gucken wir uns das damals oder das heute noch historische und wirtschaftliche Zentrum Londons an. Das waren gerade diese Stadtteile, die du auch genannt hast, ne? Jeder, der in London mal war, kennt das, Westminster. Aber ungefähr ab dem Tower begann der Osten Londons. Jetzt machen wir nochmal eine kurze Zeitreise zurück. Früher hieß es auch einfach nur The East of London und war ein sehr ländlich geprägter Teil noch im 17., beginnenden 18. Jahrhundert. Das waren elegante, vornehme Wohnviertel, muss man überlegen. Es gab viele Wiesen, viele Gärten und ein Großteil der Bewohner lebte dort von der Seidenweberei. Dann begann diese Industrialisierung und die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und die Fabriken schossen nur so aus dem Boden. Man muss auch dazu wissen, im Osten liegt der Hafen und die Docks, also auch mit dem Wachstum des Reiches, dem Empire, wurde der Hafen Londons zum geschäftigsten Hafen der Welt. Braucht also Arbeiter. Und daher zogen die Menschen in ihrer Not und auf der Suche nach Arbeit in diesen Osten. Und die Zahl der Menschen in den Bezirken stieg. Wir haben, was heute als Tower Hamlets bekannt ist, also Whitechapel, Stepney, Bethnal Green, Limehouse, das waren die Stadtbezirke, die den Osten stark definiert haben. Und der Osten war aber auch geografisch etwas begrenzt, von zwei Flüssen und anderen Bezirken eingeschlossen. Und als dann eine Verelendung der Viertel begann, wurde in der Bevölkerung vom East End gesprochen und sie meinten damit buchstäblich eine Sackgasse. Die Lebensbedingungen und die Sitten waren dort so verfallen, dass jeder, der dort lebte, halt sich auch selber in eine Sackgasse manövriert hat. Was wieder auch so ein bisschen auf dieses Gesellschaftsbild zurückzuführen ist. Aber nichtsdestotrotz war der Osten natürlich sehr, sehr wichtig fürs Empire und für London, aufgrund der ganzen Betriebe und des Hafengebietes. Und die Regierung war sich auch bewusst, dass da eine Verelendung begann. Alleine Whitechapel, wir hatten vorhin gesprochen, ja, von dieser hohen Bevölkerungsdichte, die da drin ist, über 80.000 Menschen auf einem relativ kleinen Bezirk, brach aus allen Nähten. Und bevor wir uns angucken, was das mit dem Leben der Menschen vor Ort gemacht hat und wie diese Lebensbedingungen aussahen, war noch ein wichtiger anderer Strom an Menschen von Bedeutung. Weißt du, wer das gewesen sein könnte?
Redest du von jüdischen Einwanderern?
Genau. Und zwar im 19. Jahrhundert hatten wir in Europa viele Pogrome. Gerade zum Ende des 19. Jahrhunderts, also der russische Zar ist 1881 ermordet worden, Zar Alexander II., was ein Pogrom in Russland ausgelöst hat und damit dann natürlich auch in angrenzenden Ländern wie Polen. Aber auch in Deutschland begann halt auch eine politisierte Judenfeindlichkeit. Ein Pogrom um 1880 und die Menschen verließen natürlich aus Angst um ihr Leben mit ihren Familien und ihren Angehörigen diese Länder. Und oft war das Ziel Amerika als verheißungsvolles neues Land. Und der Weg nach Amerika führte über London. Und diese ganzen Menschen jüdischen Glaubens betraten als erstes im East End britischen Boden, um dann später weiterzureisen. Im East End gab es aber halt viele Suppenküchen. Es gab schon jüdische Gemeinden seit Mitte des 19. Jahrhunderts dort. Also die Flüchtlinge wurden im Grunde mit offenen Armen empfangen. Und ob das jetzt aus Geldmangel war oder weil sie dort relativ gut Fuß fassen konnten, blieben unglaublich viele jüdische Einwanderer dort und waren dann im Grunde auch die größte Migrantengruppe im Londoner East End. Und zwar so groß, dass ihre Zahl bei 80.000 Bewohnern Whitechapels mit 45.000 bis 50.000 Juden im Grunde dominierten. Was natürlich auch wieder eine Ghettobildung forcierte. Und man kennt es heute ähnliche Rufe wieder, die nehmen uns die Arbeit weg. Sie sind daran schuld, dass die Lebensbedingungen für uns alle schlechter werden. Das waren auch damals antisemitische Parolen, die relativ schnell Fuß fassten.
Ja. Wie du ja schon so schön gesagt hast, war sich auch die Regierung dieser Problematiken bewusst. Die haben das schon nicht mehr so richtig ignorieren können, auch wenn vielleicht der Wille da war. Immer mehr Sozialforschende haben sich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Das war tatsächlich eine Entwicklung, die in den 1880er Jahren erst so richtig Fahrt aufnahm.
Diese Sozialforscher haben sogar festgestellt, dass die Gebiete, wo sich überwiegend jüdische Einwanderer niedergelassen haben, bemerkenswert schneller zivilisiert wurden. Also Straßenzüge, die für Kriminalität bekannt waren, hatten mit Zuzug vieler jüdischer Einwanderer deutlich weniger Kriminalität nachgewiesen. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, es begann die Zeit der Sozialforscher und der Reformer.
Genau, denn die Welt begann sich insgesamt so ein bisschen zu verändern und auch zu interessieren für dieserlei Dinge. Denn auch das hat wieder mit der Gesellschaft zu tun und mit veränderten Vorstellungen, die so nach und nach Einzug hielten.
Es hat vor allem mit Angst zu tun. Denn es wurde wahrgenommen, dass diese Verelendung stattfand, dass deutlich Kriminalität wuchs und man hatte eigentlich Angst vor einer Revolution. Also der Westen hatte wirklich Angst, dass der Osten überschwappt und denen ihre kleine Krone vom Haupt reißt.
Das stimmt, aber es ist ja ein globales Phänomen, das zu dieser Zeit die Menschen dazu bewegt, auch diese Ängste zu entwickeln. Also das passiert ja nicht nur in London, sondern auch diese ganzen Kolonien beginnen nach und nach sich so ein bisschen aufzulehnen, der eine mehr, die andere weniger. Und das wird schon auch gespürt im Empire. Und dann kommt hinzu, dass es zu Unruhen kommt, dass die merken, dass es diese Verelendung gibt, Kriminalität steigt. Und damit hängt es eben zusammen, dass man sich diesen Dingen mehr gewidmet hat. Man hat sich in dieser Zeit angefangen zu beschäftigen überhaupt das erste Mal mit sowas wie der Frage, wie so eine Gesellschaft eigentlich zusammengesetzt ist und wie die eigentlich tickt. Ich meine, natürlich, du hast völlig recht, was London angeht. Da war wirklich eine Angst und auch ein großes, großes Misstrauen, ne, auf Seiten des reichen Westens gegenüber den Menschen im Osten der Stadt. Aber das war nicht im luftleeren Raum passiert, sondern es war etwas, das sich schon länger so unangenehm ausgebreitet hatte, dieses Gefühl der Unsicherheit.
Genau, jetzt kamen die Sozialforscher, die Reformisten und haben die Lupe draufgelegt und haben sich genauer angeguckt, was passierte eigentlich in diesen, ja, man kann sagen, gottverlassenen Gebieten Londons. Denn es war ja auch, wie du sagtest, die Angst vor einer Revolution, es war aber auch ein schändlicher Makel für das glänzende Empire, es war eine Bedrohung durch Choleraepidemien, die natürlich keine Ständegrenzen kannten und auch mal leicht in den Westen rüberschwappen konnten. Es waren viele Punkte und es waren die Zeit von Exposés, von Forschungen, von parlamentarischen Debatten. Die Zeitungen haben es immer wieder hochgespült. Das ist sehr wichtig zu wissen und es kam dazu, dass, oder nennen wir mal zwei Namen. Es gab einmal Henry Meyer Hindman. Der hat einige Parteien gegründet, aber er war auch sehr interessiert an diesen Forschungen und er hat behauptet, dass ein Viertel der Bewohner in diesem East End in Armut leben musste. Und dann kam der Sozialforscher Charles Booth. Damals war das ja auch mal gern gesehen, dass Forscher sich gegenseitig in den Medien öffentlich ihre Debatten ausgetragen haben. Der meinte, das ist absoluter Unsinn. So schlimm steht es gar nicht um den Osten Londons und das werde ich auch beweisen. Und er hat eine sehr bekannte Forschung angestoßen, die am Ende unzählige Bände hervorgebracht haben, aber auch eine berühmte Karte, eine Poverty Map. Und diese Armutskarte haben bestimmt schon mal einige gesehen. Das ist nichts anderes, als dass man eine Karte des East Ends nahm und die eingefärbt hat. Und zwar hat er die Straßenzüge und Häuser schwarz gefärbt, wo die Armut besonders groß war. Und da hat er es in verschiedenen Farben so ein bisschen dann runterskalieren können und darstellen können. Wie hat er das gemacht? Er ist halt losgegangen. Mit vielen Befragungen ist von Haustür zu Haustür gegangen, hat gefragt, wie groß ist die Familie, wie viel verdient die Familie, wie lebt die Familie, welchen Beruf hat diese Person und hat dann am Ende dieses alles auf dieser Karte eingetragen. Dabei ist er davon ausgegangen, dass eine Familie, Zitat, mittlerer Größe, ich gehe mal davon aus, dass das zwischen 4, wohl eher 5 Personen zur damaligen Zeit entspräche, dass diese Armutsgrenze, die er dieser Familie anlegt, bei einem Verdienst, einem Einkommen von 18 bis 21 Schilling pro Woche entspräche. Das heißt, wenn diese 5-köpfige Familie 21 Schilling verdient, dann lebt sie auf jeden Fall oberhalb der Armutsgrenze.
Kannst du uns da mal so eine Umrechnung machen, so Euro oder so, dass wir das ein bisschen besser einordnen können?
Ja, die britische Währung ist ja immer etwas herausfordernd. Also es gibt das Pfund, es gibt den oder das Schilling. Und als kleinste Einheit Penny. Da gibt es natürlich noch viele verschiedene Half-Penny-Münzen und ich weiß nicht was alles. Aber wenn wir es inflationsbereinigt heute durchrechnen würden, wäre ein Pfund 82 Euro, ein Schilling wären 4 Euro und ein Penny wären etwas mehr als 30 Cent. Das heißt, eine Familie mit 18 bis 21 Schilling pro Woche, fünfköpfig, würde oberhalb der Armutsgrenze liegen, wenn sie zwischen 73 und 84 Euro pro Woche verdienen würden.
Mhm. Was ja nicht viel ist.
Nee.
Also zumindest so aus heutiger Sicht betrachtet.
Und er betrachtet es natürlich auch aus einer sehr komfortablen, angenehmen mittelständischen Schicht aus dem Westen Londons heraus. Sein Ergebnis bei seiner Forschung war, dass 65% oberhalb der Armutsgrenze leben, 22% an der Armutsgrenze und 13% in unglaublich menschenunwürdigen Verhältnissen. Also täglich drohender Hungertod. Also zusammen 35% in Armut. Die Forschung geht eher von 45% sogar aus, würde diese Zahlen noch nach oben korrigieren. Das heißt also, diese Aussage von diesem Mr. Hindman, dass ein Viertel, 25% in Armut leben, was Booth niemals glauben wollte, war deutlich schlimmer. Also fast die Hälfte der Menschen.
Ja, das ist absolut irre und dabei ist ja noch nicht mal berücksichtigt, dass diese Menschen, die ja so gerade über der Armutsgrenze leben, die haben ja keinen Zugang zu irgendwelcher Kultur oder zu irgendwelchen Dingen, die sie sich eben kaufen wollen und leisten möchten.
Und wo du von irre sprichst, irre ist auch im Grunde sein Resümee. Er sagte, das ist ein ernster Zustand, aber er ist nicht sichtbar mit einer drohenden sozialen Gefahr verbunden, noch führt er direkt zu einer Revolution. Also auch wieder aus einer sehr bequemen Stellung heraus.
Genau, und auch nur aus der Sicht der Oberschicht raus, ne? Oder absolut. Der Mittel- und Oberschicht. Also ist das für uns eine Bedrohung oder nicht? Also ich meine, dass das jetzt für die Menschen, die da in diesem Elend oder zumindest in sehr armen Verhältnissen leben müssen, täglich bedrohlich ist oder zumindest mal für ihr Glück und ihre Zufriedenheit, ihre Gesundheit bedrohlich ist, das hat jetzt gar keinen interessiert, sondern es ging darum, ob eine Gefahr für die höheren Schichten davon ausgeht.
Aber auch das ist ja noch alles relativ theoretisch. Es gibt Gott sei Dank einige Zeitzeugen, die sich das genauer angeguckt haben. Und jetzt gehen wir mal wirklich rein in das Leben der Menschen im East End, in Whitechapel 1888, beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts. Denn wir haben einen sehr bekannten oder berühmten Forschenden vor Ort gehabt, und zwar Jack London.
In der Tat. Und das ist ja auch so eine Persönlichkeit, die man mit dem viktorianischen Zeitalter verbindet.
Genau. Die meisten kennen ihn sicherlich als Schriftsteller. Wolfsblut beispielsweise hat er geschrieben. Das hatte er da noch nicht getan. Er ist aber im Sommer 1902, also wenige Jahre vor seinem berühmten Durchbruch als Schriftsteller, ist er ins East End gereist, inkognito, weil er sich einfach mal diese Zustände dort angucken wollte. Er kannte die Arbeiten von Booth und wollte jetzt mal sehen, wie sieht das denn da jetzt wirklich aus? Und er hat die Preise ermittelt. Was kostet Miete? Was kosten Lebensmittel wie Brot, Fisch, Fleisch, Gemüse? Was brauche ich für Dinge, die ich des alltäglichen Gebrauchs, Seife, Brennholz, Lampenöl. Und er ist in der Tat auf wöchentliche Kosten von 21 Schilling gekommen. Das bedeutet aber auch, nur solange das Einkommen fließt. Und wenn etwas rar war, dann war das natürlich Arbeit. Und wenn es von irgendwas zu viel gab, waren das Arbeitskräfte. Das heißt, wenn irgendwo, ob das jetzt durch einfach keine Arbeit verfügbar, durch Krankheit, durch Unfall oder durch irgendwelche anderen Gründe das Einkommen sank, dann war direkt die Existenz bedroht.
Naja, und vor allem auch, das ist ja schon ein gutes Stichwort, weil wenn du halt krank wurdest, brauchtest du ja Medizin oder einen Arzt oder was auch immer und den konntest du ja schon gar nicht mehr bezahlen, weil du konntest dir ja ohnehin nur das leisten, was du brauchst.
Da hat er auch ein wunderbares Zitat, denn wenn wir uns fragen, wie lebten eigentlich Familien, die nicht über regelmäßige, sichere Einnahmen verfügten oder Einkünfte verfügten? Dann sagte Jack London dazu, die Antwort ist, dass sie nicht leben. Sie wissen nicht, was Leben ist. Sie führen ein Dasein, das geringer als das der Tiere ist, bis der barmherzige Tod sie befreit hat. Das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass im Herzen des Empires derartige Armutsverhältnisse und eine derartige Verelendung einer bestimmten Gesellschaftsschicht passierte. Mhm. Es gibt auch da einen Bericht der Königlichen Kommission um 1900. Das fand ich noch ganz interessant. Die gebräuchlichen Berufe im East End, beispielsweise eine Hosennäherin, bekam einen Wochenlohn von 3 bis 4 Schilling. Mhm. 21 Schilling haben wir im Hinterkopf. Also musste der Mann mindestens noch 17 Schilling heranbringen, was nicht möglich war. Denn auch als Straßenverkäufer hatte man zwischen 8 bis 9 Schilling die Woche. Ein Hafenarbeiter, der hatte im Jahre 1888 einen Wochenlohn von 7 Schilling. Und der war 1862 noch bei 25 Schilling gewesen. Wir sehen hier im Grunde auch die Ausbeutung der Menschen, die natürlich auch mit der industriellen Revolution einherkam. Ausbeutung im Sinne von menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse, Niedriglöhne und unmenschliche Arbeitszeiten.
Und das alles, weil so ein Überschuss an Arbeitskräften entstanden war, durch diese hohe Zahl an Zuwanderung.
Und wir hatten ja schon gesagt, die Docks, das Hafengebiet, war natürlich ein Magnet für die Arbeitenden. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass da jeden Morgen Hunderte von Arbeitern vor den Toren standen, auf der Suche nach einem Job. Dann trat der Vorarbeiter heraus, er sagte dann, ich habe so und so viele Stellen. Und dann begann ein regelrechtes Gerangel und Geraufe, dass die Leute Aufmerksamkeit erregen wollten, damit sie genommen werden von dem Vorarbeiter. Und der hat dann die paar Leute rausgezogen, der Rest konnte nach Hause gehen, beziehungsweise musste sehen, wo er bleibt. Auch da gibt es ein ganz interessantes Zitat eines Dockarbeiters aus dem Jahre 1888. Und zwar sagte er, wir bekommen 5 Pence die Stunde. In manchen Wochen verdiene ich 30 Schilling und dann plötzlich 14 Tage lang nichts. Und genau das macht es so schwer. Du hast eine Woche lang kaum etwas zu essen und dann, wenn du genommen wirst, hast du gar keine Kraft mehr, die Arbeit richtig zu machen. Ja. Das gibt es ganz gut wieder. Also es gibt wirklich erschreckende Berichte, wo die Arbeiter auf dem Weg nach Hause oder wenn sie ihre Löhne entgegennahmen, tot zusammengebrochen sind, weil es eine unmenschlich schwere Arbeit war oder weil sie aufgrund von Mangelernährung, Hunger und ihren miserablen Lebensverhältnissen einfach gar nicht die Kraft hatten, derart schwere Tätigkeiten auszuüben.
Und es gab keinerlei Absicherung seitens des Staates. Also es gab keine Sozialleistungen, es gab auch keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder zum Beispiel auch Arztbesuche musste man alle selber bezahlen, Medizin. Es gab keine Krankenkassen.
London hatte keinen Bismarck.
Nee, später ja inspiriert durch eben jenen, wurde das dann auch eingeführt. Aber zu jener Zeit gibt es nichts dergleichen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, die Beobachtungen zu dieser Zeit sind auch der Grundstein für die Entwicklung dieser Sozialfürsorge, dieses Sozialstaates, der sich später entwickeln sollte, weil man gesehen hat, dass diese Zustände einfach nicht tragbar sind. Und das war übrigens auch nicht nur in Großbritannien so, sondern auch bei uns hier in Deutschland, wenn auch nicht in so einem extremen Maß wie in Großbritannien, aber dieses Problem mit der Verelendung ist durchaus nicht nur ein britisches gewesen zu jener Zeit.
Ja, wir richten jetzt natürlich bewusst den Fokus auf London. Aber die negativen Auswirkungen der industriellen Revolution waren natürlich in den europäischen Ländern überall mehr oder weniger spürbar.
Ja, und auch in den Kolonien. Denn viele der schrecklichen Lebensumstände und Geschichten in den Kolonien sind ja auch darin begründet, auch bis heute teilweise.
Ja, wir haben jetzt über Geld und wir haben über Verdienst gesprochen, aber mindestens genauso wichtig ist, dass man ein Dach über dem Kopf und eine Schlafstätte hat. Und deswegen müssen wir uns auf jeden Fall auch mal die Wohnsituation anschauen im East End, denn die ist auch äußerst bemerkenswert. Durch diesen Zustrom der vielen Arbeitenden, ob das aus England war oder ob das Flüchtlinge waren, sie kamen überwiegend in den Osten. Und der Osten war einem nicht ende wollenden Zustrom neuer Bewohner ausgesetzt. Und insbesondere Whitechapel war damals schon sehr stark geprägt von engen Gassen, Hinterhöfen und Durchgängen. Es war alles sehr dicht besiedelt, slumartig, sehr ärmliche Behausungen, keine sanitären Einrichtungen, kein Licht. Es war ein sehr, sehr dunkler Stadtteil.
Ja, genau. Selbst wenn es Beleuchtung gab, was in Whitechapel sehr selten der Fall war, also im Sinne von Straßenlaternen, dann waren das natürlich Gaslaternen zur damaligen Zeit und die machen wirklich nicht viel Licht.
Man muss sich das vorstellen wie eine Kerze. Eigentlich diente es ja auch gar nicht dazu, die Umgebung zu beleuchten, sondern es war mehr ein Orientierungspunkt. Mhm. Man hat sich eigentlich von Gaslaterne zu Gaslaterne durch die Straßen bewegt, weil man immer gesehen hat, in welche Richtung man weitergehen musste. Es war sehr finster und die hauptsächliche Beleuchtung viel stärker als die offizielle städtische Gaslaternenbeleuchtung waren eigentlich die Beleuchtung durch die Pubs. Ja. Die, ja, heute denkt man an Kneipen, Aber der Ursprung eines Pubs oder auch Public House, der Name sagt es ja eigentlich schon, war eigentlich eine ganz andere Funktion.
Das war nämlich sowas wie ein externes Wohnzimmer. So ist das Ganze ja auch mal entstanden, denn das Public House ist ja eigentlich nur deswegen in Großbritannien so etabliert worden, weil es dabei um Ausschanklizenzen ging, ursprünglich mal. Das hieß also, man hat einfach in Privathäusern Alkohol ausschenken dürfen, nämlich das Bier, das die Frauen selber gebraut haben. Und das hat man natürlich eben in so einem Hinterzimmer gemacht, also im Wohnzimmer quasi. Und daraus ist dann das entstanden, was wir heute als Pub kennen. Das war die Idee schon immer, dass du zu jemandem nach Hause kommst und da eben ein Bier bekommst. Und das war natürlich gerade in Stadtteilen wie Whitechapel, wo du ja sehr beengt gelebt hast, für die Menschen auch ein Punkt, um sich da zu treffen und um da ihre Zeit zu verbringen. Eben auch oft geheizt, das konntest du vielleicht zu Hause gar nicht tun, weil du dir gar keine Kohlen leisten konntest oder was in der Art.
Oder weil du kein Zuhause hattest.
Genau, also die hatten schon eine, ja, so eine Funktion eines Treffpunktes und eben nicht so sehr, wie wir vielleicht so eine Kneipe verstehen. Ich meine, Kneipen können auch Treffpunkte sein, aber das hat schon sehr so Wohnzimmeratmosphäre.
Ja, und in Whitechapel gab es eigentlich keine Tageszeiten. Mhm. Also was ich damit meine, ist, da war immer Betrieb auf den Straßen. Da liefen immer Menschen umher. Es war nicht so wie heutzutage, dass man sagt, ab einer gewissen Zeit sind die Geschäfte geschlossen, da werden die Städte leer und dann sieht man niemanden mehr auf den Straßen, nachts schläft alles. Die Menschen mussten mitten in der Nacht aufstehen und zu ihren Berufen gehen oder hatten Berufe, die mitten in der Nacht waren. Es war immer Trubel auf den Straßen und die Pubs waren die Lichtquelle auf den Straßen. Und wenn diese um Mitternacht herum erloschen sind, war es stockfinster.
Ja, genau. Stockfinster, eng, verwinkelt, ohne Ende. Und das Ganze war ja dadurch passiert, dass dieser Stadtteil so unheimlich viele Menschen unterbringen musste. Und man natürlich auch Geld verdienen konnte, wenn man irgendwie einen Raum zum Schlafen vermietet hat. Deswegen hat man wirklich jeden Winkel vollgebaut, ne? Also zum Beispiel so Hinterhöfe, da hat man dann nochmal so eine Hütte aufgebaut, die konnte man auch nochmal vermieten.
Ich bin großer Freund von Zitaten, weil ich finde, es immer wunderbar darstellt, wie es zu der Zeit war. Und eine der Sozialreformerinnen damals, eine Frau, Henrietta Barnett, hat aus Spitalfields einen Bericht wiedergegeben, den ich hier einmal auch mal kurz anbringen möchte. Einige Häuser waren 3 Stockwerke hoch und standen kaum 2 Meter auseinander. Als sanitäre Anlagen dienten Gruben in den Kellern. In anderen Höfen waren die Häuser niedriger, aus Holz gebaut und baufällig. Ein Hydrant lieferte das einzige Wasser. Jedes Zimmer war das Zuhause einer ganzen Familie und wurde meist möbliert für 8 Pence pro Nacht vermietet. Oft waren die zerbrochenen Fenster mit Papier und Lumpen geflickt, die Treppengeländer dienten als Brennholz, die Tapeten hingen von den Wänden und boten zahllosem Ungeziefer einen Unterschlupf.
Ja.
Da möchte niemand wohnen und da möchte auch niemand eine Nacht verbringen.
Mhm.
Und das war aber der Lebensalltag für die meisten Menschen dort. Für die sogar etwas besser gestellten, denn die hatten Dach über dem Kopf.
Ja, genau, das waren die Menschen, die ein Einkommen hatten, ne? Das muss man sich auch immer noch mal vor Augen führen. Also das sind die, die dafür gearbeitet haben, unter diesen Umständen zu leben. Die nicht die Möglichkeit hatten, haben es noch schlechter getroffen.
Da beginnt halt der Teufelskreis.
Ja,
wenn
richtig.
Du unter so elenden Verhältnissen lebst und immer dieses Damoklesschwert über dir spürst, dass es von heute auf morgen vorbei sein kann durch Jobverlust oder ähnliches, dann führte das bei vielen zu exzessivem Alkoholkonsum oder sagen wir mal zu Trunksucht. Die haben ihre Tage damit verbracht, sie sich schön zu saufen, muss man einfach sogar klar sagen.
Ja.
Und das führte natürlich wiederum zu einer Sittenlosigkeit, zu Kriminalität, zu Gewalt. Und eine Spirale wurde in Gang gesetzt, die eigentlich gar nicht mehr aufhörte. Und man muss sich das East End als einen wirklich brutalen Ort vorstellen.
Ja, obwohl so Mordtaten ja gar nicht so an der Tagesordnung waren, oder?
Nein, ich meine auch brutal jetzt nicht wirklich im Sinne von handgreiflich und gewalttätig, sondern brutal als wirklich einen sehr harten, unnachgiebigen, räudigen Ort, würde man heute sagen wahrscheinlich. Sondern die Bevölkerung war den Anblick von offenen Schlachthäusern gewohnt. Es wurde auf der Straße geschlachtet, das Blut spritzte. Mhm. Prostitution war ein Anblick, genauso wie wirklich elendste Armut. Dem wurde man tagtäglich angesichtigt, wenn man in Whitechapel beispielsweise unterwegs war.
Ja, Krankheiten, die sich verbreiten können in diesen engen Lebenssituationen und für die man dann im Zweifel sich nicht mal eine Medizin leisten konnte oder einen Arzt.
Aber auch da, ne, wir hatten es ja gesagt, die britische Regierung mit ihren ganzen Sozialforschern und Sozialreformern, die war sich dessen bewusst.
Aha.
Die beobachtete das sehr genau, beziehungsweise sie versuchte es auch zu ändern. Beispielsweise hat der Sozialreformer George Sims mal gesagt, dass der Geist des Mordes über diesem Ort, also über East London, schwebt, weil das Leben dort als weniger angesehen wird. Und er argumentiert darüber halt auch weiter. dass die Menschen dort so abgehärtet sind und die Grausamkeit, vor der natürlich der Westen und der feine Mensch erschaudert, ist da zu einer zweiten Natur geworden. Und die wilden Instinkte des Tieres werden noch gefördert. Die Angst, die einfach war, dass die, ich sag mal, noch nur Armen durch diese Angesichtigkeit von Gewalt und Sittenlosigkeit auch gewalttätig und sittenlos werden. Dass das wie eine Krankheit ist im Grunde, die sich da verbreitet. Auch das spielt so ein bisschen in dieses gesellschaftliche Bild hinein.
Ja, genau.
Aber dagegen musste halt was gemacht werden. Und da war sich die Regierung drüber bewusst. Und wie es natürlich dann überall auch so ein bisschen ist, aber auch da gibt es in Großbritannien dann immer die berühmten Acts, also Gesetzesentwürfe, wie das Ganze angegangen werden sollte. Und ein wunderschön bitte in Anführungszeichen verstehen, ein wunderbares Gesetz war das Artisans and Labourers Dwellings Improvement Act.
Schön.
Ja, wunderbar, ne? Man könnte das im Deutschen als Arbeiterwohnungsverbesserungsgesetz übersetzen. Fanden die damals, glaube ich, auch doof. Deswegen heißt es kurz Cross Act, weil es nach dem Urheber Sir Richard Cross benannt ist.
Und hatten die denn dann alle plötzlich gute Wohnungen?
Ja, natürlich, genau.
Gut, das war's.
1875 kam dieses Gesetz und da war natürlich sofort alles besser. Nein, natürlich nicht. Was sollte dieses Gesetz bedeuten? Es ermächtigte im Grunde die Behörden vor Ort zu sagen, diese Orte und Wohnungen und Häuser definiere ich als Slum und damit habe ich das Recht, sie aufzukaufen, abzureißen und neu zu bebauen.
Ja, fantastisch. Und was passiert dann?
Naja, erstmal ist so ein Haus dann weg. Also da sind Menschen drin, die vertreibe ich und dann reiße ich das Haus ab.
Und was machen die Menschen?
Ist der erste Punkt. Die hat es immer weiter in den Osten natürlich weiter rein, weil sollen sie in den Westen gehen? Da haben sie ja gar keine Überlebenschance.
Nö.
Da werden sie vertrieben. Also müssen sie weiter in den Osten rein und das zu Heerscharen. Also die haben nicht ein, zwei Häuser weggerissen, die haben ganze Gebiete dem Erdboden gleich gemacht, was dazu führte, dass die unangetasteten Gebiete im East End noch schlimmer übervölkert wurden. Mhm. Und natürlich ist auch ein neues Haus nicht sofort da, um wieder neue Bewohner zu beherbergen. Und selbst wenn es das wäre, es wurden natürlich auch relativ zügig neue Wohnungen gebaut, die wurden natürlich dann auch mit Mieten belegt, die sich kein Mensch dort hätte leisten
können. Ja, also ich finde es ganz wichtig, hier an diesem Punkt mal zusammenzufassen, weil ich glaube, das wird sehr deutlich. Die Vorstellung dessen, was Armut ist und Armut sein soll und wie man damit umzugehen hat, ist eine sehr andere zu jener Zeit. Es geht nicht darum, den Menschen wirklich zu helfen, diese Menschen aus diesem Elend zu holen, zu sagen, was kann ich tun, um deine Lebensumstände zu verbessern, sondern es geht darum, dieses Problem für die bessere Gesellschaft zu lösen und für die Stadt und für das Empire. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Denn wie gesagt, man ging davon aus, dass diese Menschen selber schuld sind an ihren Umständen. Hätten sie sich moralisch anders verhalten, dann wären sie nicht arm.
Das trifft ziemlich genau. Die Verelendung ist dadurch natürlich noch stark befeuert worden. Die Gebiete, wo diese Flüchtlingsströme hingezogen sind, die trafen dann auf Miethaie. Es wurden teilweise keine Zimmer mehr vermietet, sondern nur noch Teile des Zimmers. Also beispielsweise ist es zu einer wirklich bekannten Praxis geworden, das Bett an bis zu drei Personen für jeweils 8 Stunden zu vermieten oder auch den Platz unter dem Bett. Und wo vielleicht vorher Menschen in ihren Hinterhöfen Kohl oder Blumen angepflanzt haben, um sie dann in Ständen oder auf dem Markt zu verkaufen, es war viel rentabler, diese Beete wegzumachen und da irgendeinen Schuppen oder Unterschlag zusammenzuzimmern und auch diesen zu vermieten. Das heißt, es sind noch schlimmere Zustände entstanden und damit befinden wir uns in der Tat schon in den 1880er Jahren, relativ kurz vor Ausbruch der Mordserie, die wir uns ja dann später angucken wollen. Also wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, in welchem Zustand das East End war. Eine Verschlimmerung der Lebens- und Wohnsituation. Und damit natürlich, was auch einhergeht, das dürfen wir nie vergessen, die Menschen, die immer verzweifelter werden und wütender werden um ihre Situation. Ja.
Und auf der anderen Seite dieses Kuchens sozusagen die Berichterstattung darüber und die Beschäftigung mit dem Thema auf der Seite der Menschen, die nicht von dieser Armut betroffen sind, also der Mittelschicht und der Oberschicht und auch der gehobenen Arbeiterschicht, das ist ja auch nochmal ein anderer Fall. Und dementsprechend auch der Beschäftigung mit dem Thema in den Medien. Und das ist etwas, das in dieser Zeit eben sehr groß ist, ne? Und auch noch mehr in den Fokus geraten wird durch diese Morde, die später geschehen.
Genau. Aber Schichten ist auch nochmal ein gutes Stichwort, denn auch innerhalb der Armut gab es Schichten. Es gab natürlich da die armen Menschen, die zu teilweise 15, 20 in kleinen Zimmern wohnten. Aber was ist auch mit den Menschen, die sich auch das nicht leisten konnten? Im Grunde ein Volk auf der Straße. Und wo haben die ihre Nächte verbracht? Denn eins muss man dazu sagen, es war dort verboten, auf der Straße zu schlafen. Und die Straßen wurden auch sehr gut patrouilliert.
Das hat die Leute aber nicht davon abgehalten, im Zweifel, ne?
Nein, natürlich nicht. Aber sie wurden dann, wenn sie irgendwo schlafend vorgefunden wurden, konnte es passieren, dass sie vor dem Magistraten gezerrt wurden. Also, dass sie wirklich auch dafür eingebuchtet wurden. Das heißt, es war nicht einfach nur ein Vertreiben, sondern unter Umständen konnte man dafür auch belangt werden. Man nannte es die Fahne tragen, nachts auf der Straße unterwegs zu sein. Und das kennt man auch heute sicherlich noch aus London, die vielen Parks und die grünen Lungen, die die Stadt hat, werden nachts abgeschlossen. Das hatte dann zur Folge, dass in diesen Parks tagsüber und das auch im Zentrum der Stadt, also im Westen Londons, Obdachlose tagsüber in den Parks schliefen. Kann man mal googeln, da gibt es wirklich interessante Bilder, wo wirklich unzählige Menschen schlafend in diesen Parks liegen und die bessere Gesellschaft dadurch flaniert. Das war so, hatte dann also zur Folge, dass die Menschen eine andere Unterkunft brauchten. Und das waren die sogenannten Das-Houses oder Gemeinschaftsunterkünfte oder Logierhäuser. Das hört sich vielleicht jetzt nett an und ein bisschen nach Jugendherberge, aber das waren halt auch relativ miese Unterkünfte. Auch das sollte natürlich von der Regierung geregelt werden, aufgrund von Hygiene und Gesundheit, dass es da nicht zu Ausbrüchen von Krankheiten kommt. Aber diese Unterkünfte waren oft auch von Eigentümern im Westen geführt und die wollten relativ schnell nur Geld damit machen. Da wurden etwas zwielichtige Personen als Aufseher oder als Verwalter eingestellt. Man muss sich das so vorstellen, man kam in so eine Unterkunft, traf auf diese Person, bei der musste man dann für 3 oder 4 Pence sich ein Bett mieten für die Nacht und konnte bei dem auch beispielsweise Lebensmittel kaufen. Dann gab es eine Gemeinschaftsküche, das war so der soziale Raum in diesen Unterkünften und dort konnte man sein Essen zubereiten oder mit anderen Leuten sich unterhalten. Aber diese Menschen, die auf diese Unterkünften angewiesen waren, alles, was sie besaßen, trugen sie am Leib. Auch wenn man Bilder aus der damaligen Zeit sieht, die Frauen und insbesondere auch die Prostituierten trugen ihre Habe am Leib. Das heißt, die hatten oft 2, 3 Kleider an, übereinander, mehrere Unterröcke, sahen immer etwas stämmig aus aufgrund ihrer vielen Klamotten und sind dann in diese Unterkünfte marschiert, wenn sie das Geld dafür aufbringen konnten und haben sich in relativ ranzige Betten gelegt. Das waren mehr so sargähnliche Kisten, auch gerne mit Ungeziefer und hatte dann natürlich auch das Problem, dass man auch auf seine Habe aufpassen musste, dass, wenn man morgens aufwachte, auch seine Schuhe noch vorfand. Also es waren keine angenehmen Unterkünfte.
Ja, wenn man das Bett dann für sich alleine
Das konnte auch passieren, aber auch da wieder die Kirche über allem. Es wurde natürlich darauf geachtet, dass Männer und Frauen in der Regel getrennt waren. Es sei denn, man konnte nachweisen, dass man verheiratet ist. Dann durfte man ein gemeinsames Doppelbett für 8 Pence beziehen. Das hatte natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, man wollte einer Bordellbildung entgegenwirken, weil diese Doss-Houses waren halt auch relativ raue Orte. Aufgrund von Trunksucht kam es da auch zu Handgreiflichkeiten, aber sie wurden auch oft als Bordelle umfunktioniert.
Oder zumindest wurde das von
In manchen Fällen. Ich will es nicht verallgemeinern.
Nee, genau. Aber zumindest wurde es von der höheren Gesellschaft so befürchtet. Ne? Und das sind ja nochmal 2 verschiedene Paar Schuhe.
Ja, ganz genau. Aber was passierte denn mit Menschen, die auch das Geld für so eine Unterkunft nicht hatten? Ja,
die führt der Weg direkt ins Armen- und Arbeitshaus. Und das ist keine sehr angenehme Geschichte. Und das hängt wieder direkt zusammen mit einem dieser Acts, die hatten wir ja schon erwähnt. Und zwar ist das in diesem Fall der Poor Law Amendment Act. Also dieser Act beinhaltet folglich die Anpassung des Armengesetzes. Und die Anpassung, für die wir uns interessieren, es gab nämlich mehrere, ist die von 1834. In der wurde nämlich festgelegt, dass die Armenfürsorge fortan nicht mehr in Armenhäusern, wie sie alther bekannt waren, durchgeführt werden sollte, sondern in sogenannten Arbeitshäusern. Und der Unterschied war, früher war sich eben aus reiner Mildtätigkeit um die Armen gekümmert worden, häufig auch im religiösen Kontext. Die Idee dieser Arbeitshäuser war, dass man mehrere Verwaltungseinheiten von Armenhäusern zusammenfasste in große Arbeitshäuser, also in sehr, sehr große Einrichtungen. Und dass man die armen Menschen, die da hinkamen, eben nicht aus reiner Mildtätigkeit versorgt, sondern dass die dafür bitteschön auch arbeiten sollen. Nur damit sie eben moralisch auch wieder aufgewertet werden können. Also man soll sich schon sein Essen mit Arbeit verdienen.
Ja, und was für Arbeit, ne? Genau. Das war 11 Stunden Steine zertrümmern, Werkspinnen, also wirklich harte körperliche Arbeit.
Dazu kommt noch, dass man, wenn man diesen letzten Schritt, und das war er wirklich für die Menschen damals, der allerletzte Schritt, wenn man es gar nicht mehr anders überleben konnte, dann ging man ins Arbeitshaus, denn da wurde man wirklich entmenschlicht, das kann man nicht anders sagen. Man ging da meinetwegen als Familie hin oder auch alleine, da musste man erstmal anstehen. Wenn man dann aufgenommen wurde, dann wurde man erstmal komplett ausgezogen, untersucht auf Parasiten, auf Krankheiten. Dann musste man vor den Wärtern, Wärterinnen baden, also in eine Badewanne steigen, die schon den ganzen Tag von anderen Neuankömmlingen benutzt worden war, also das sogenannte Ausbaden. Man wurde getrennt von seinen Familien, Freunden oder mit wem auch immer man da hingekommen war, nach Geschlechtern, und Kinder wurden auch einzeln untergebracht. Und dann schlief man in riesigen Schlafsälen. Das war ja auch die Idee dabei, ne? Man wollte das möglichst unbequem machen. Weil man wollte die Menschen ja dazu anregen, sich moralischer zu verhalten und damit das Leben zu verbessern. Und so war der Schritt ins Arbeitshaus natürlich kein leichter. Obwohl man auch sagen muss, dass nicht nur viele Menschen vorm Hungertod bewahrt wurden durch diese Einrichtungen, sondern zum Beispiel auch viele Kinder der ärmsten Bevölkerung auf diese Weise eine gewisse Schulbildung erhalten haben.
Ja, aber nichtsdestotrotz versuchten die Menschen alles zu tun, um nicht im Arbeitshaus zu landen. So, dass man sagen kann, überwiegend fand man dort diejenigen, die gar nicht anders konnten, als dorthin zu gehen, oder die keine Möglichkeit hatten, es zu vermeiden. Also das heißt Waisenkinder, sehr alte Menschen oder auch körperlich oder auch kognitiv Beeinträchtigte. Mhm. Das war das überwiegende Klientel dort. Und wenn man die erwartete Arbeitsleistung nicht erbracht hat, dann wurde man auch für den folgenden Tag inhaftiert. Also dann wurde es wirklich eine Art von Gefängnis, wo man seine Leistung dann erbringen musste.
Ja, das Essen war nicht kostenlos.
Genau, das musste mit Arbeit bezahlt werden, und wenn die Arbeit dafür nicht reichte, musste man da bleiben. Und ich habe da ein ganz schönes Zitat von einem Zimmermann aus dem Jahre 1902 gefunden, der sagte: Der Zufall kann aus einem Menschen einen Verbrecher machen. Ich bin alt und die Jüngeren nehmen mir die Arbeit weg, also gehe ich ins Arbeitshaus, um einen Schlafplatz zu bekommen. Aber wenn ich um 14 oder 15 Uhr nicht da bin, lassen sie mich nicht rein. Aber wann soll ich mir denn dann Arbeit suchen? Wenn ich wirklich ins Arbeitshaus komme, dann behalten sie mich dort den ganzen Tag und ich komme erst am nächsten Tag wieder heraus. Und dann? Dann heißt es in der Verordnung, dass ich in keinem Arbeitshaus im Umkreis von 10 Meilen aufgenommen werde und ich muss mich beeilen, um rechtzeitig woanders hinzukommen. Wann soll ich mir Arbeit suchen? Aber wenn ich jetzt nicht ins Arbeitshaus gehe, sondern versuche, etwas zu tun zu bekommen, dann wird es Abend und ehe ich mich versehe, stehe ich da und weiß nicht, wo ich schlafen soll. Also das zeigt nochmal ganz klar, es waren Einrichtungen da, aber letztendlich verfehlten sie das Ziel, Menschen konkret zu helfen.
Sie passen in ihre Zeit. Das Ziel war auch hier nicht, Menschen zu helfen aus einem menschlichen Bedürfnis der Nächstenliebe, genau, sondern sie einer sinnvollen Beschäftigung zuzuführen. Denn das muss man auch nochmal erwähnen, auch mit diesem Poor Law Amendment Act wurden die Arbeitshäuser Patronen unterstellt, also Menschen, die dafür zuständig waren und die Profite aus diesen Arbeitshäusern genossen und die das einteilten und so weiter. Und diese Leute waren, wir sind wenig überrascht, Industrielle. Das heißt also, diese Arbeitshäuser waren im Grunde nichts anderes als sehr, sehr günstige Arbeitskräfte für die Industrie.
Genau, die Inhaftierten, nenne ich sie jetzt mal, die Bewohner des Arbeitshauses, wurden auch oft an Fabriken entliehen, auch die Kinder natürlich. Das heißt, sie blieben nicht nur unbedingt in ihren eigenen Mauern, sondern wurden wie Sträflinge ausgeliehen in Fabriken, haben da dann ihr Tageswerk vollbracht und sind dann zum Schlafen wieder in die Arbeitshäuser zurückgeführt worden.
Und wir werden sehen, dass auch einige der Opfer der Whitechapel-Morde in Arbeitshäusern ein- und ausgegangen sind. Und zumindest die Infirmary, also die Krankenstation eines Arbeitshauses, besucht haben. Denn auch das war für die Armen häufig die einzige Möglichkeit, überhaupt an Medizin zu kommen oder einen Mediziner zu sehen, wenn sie denn krank waren. Und wie gesagt, darüber werden wir leider noch mehr sprechen müssen.
Ja, ist aber auch eine ganz gute Überleitung. Und ich habe natürlich auch für eine Überleitung ein wunderbares Zitat. Die Philanthropin Jane Stuart Wortley schrieb: Zuerst kommt die Not, dann die Bedürftigkeit, dann die schlechte Gesellschaft in heruntergekommenen Unterkünften und schließlich der verhängnisvolle Schritt in die Prostitution. Wir kommen damit zu einer Klasse innerhalb der Armenschicht im Londoner East End, aus der nahezu alle Opfer des Rippers stammten. Und zwar aus der Schicht der Prostituierten oder aus der Klasse der Prostituierten. Damals wurden diese Frauen als die Unglücklichen bezeichnet. Da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt zum einen die Gelegenheitsprostituierten, aber auch diejenigen, die das hauptberuflich gemacht haben. Was ich damit sagen will, es gab viele arme Frauen, die Gelegenheitsarbeiten hatten, die vielleicht Näherin waren oder kleine Dinge, Nippes, würde man heute sagen, herstellten und das auf Märkten verkauften. Aber wenn diese Arbeit ausblieb oder wenn sie beispielsweise eine saisonale Arbeit hatten und einfach nicht die Saison war, mussten sie trotzdem an Geld kommen. Und es gab den berühmten Ausdruck Sin or Starve, also sündige oder verhungere. Und diese Frauen haben sich prostituiert, wenn sich die Gelegenheit bot. Das spielt auch so ein bisschen auf das zurück, was wir zu den Pubs gesagt haben. Viele Menschen haben sich dort aufgehalten, haben getrunken. Und wenn sich für die Frauen dort die Gelegenheit gab, dass sie Geld verdienen konnten, indem sie sich prostituierten, haben sie es manchmal getan, weil das Bett für die Nacht gesichert hat oder ihre Trunksucht bedient hat, indem sie sich einen weiteren Gin kaufen konnten. Auch da perfiderweise muss man sagen, ein Stell-dich-ein mit einer Prostituierten hat 4 Pence gekostet. Ein Glas Gin hat 4 Pence gekostet. Ein Bett in einem Dosshaus hat ebenfalls 4 Pence gekostet.
Ja, und das ist wirklich interessant, weil es da auch so ein bisschen so eine Definitionsverschiebung gibt zu heute, ne? Also man hatte einfach, das hat auch wieder mit diesen Moralvorstellungen zu tun, sobald man sich als Frau in irgendeiner Form außerhalb einer Ehe und schon erst recht, wenn man dafür in irgendeiner Form Geld empfangen hat. Also auch wenn man zum Beispiel mit einem Mann regelmäßig zusammen war und der hat aber das Zimmer bezahlt für einen, dann war das per Definition der viktorianischen Zeit Prostitution. Weil du hast ja etwas dafür bekommen und es ist amoralisch. Und das werden wir auch noch häufiger sehen, denn es ist ein bisschen Grauzone. Ich weiß, das ist auch kontrovers diskutiert, das dürfen wir ja auch. Weil wir es einfach auch oft nicht genau wissen, gerade im Fall der Gelegenheitsprostitution, weil die haben ja nicht Buch geführt darüber, ob sie sich jetzt gelegenheitsprostituiert haben oder wie das ausgesehen hat.
Nein, aber London war natürlich ein gutes Pflaster für Prostitution. Es war anonym genug, es gab ständig einen Nachschub von neuen Freiern.
Die Menschen waren verzweifelt genug.
Genau, und es wurde auch nicht unbedingt geahndet. Also man muss auch dazu sagen, im Westen der Stadt, da wurde es verfolgt, weil man einfach die bessere Gesellschaft nicht mit dem Anblick von Prostitution oder Anbahnung von Prostitution belästigen wollte. Es war nicht schicklich, dass man es in seinem Alltag sah.
Nee, und das ist wieder dieses moralische Problem, gerade bei Frauen, genau. Weil man Frauen jedes Interesse an Sex abgesprochen hat. Also Frauen sind keine sexuell empfindenden Wesen in der viktorianischen Zeit. Das heißt, der Mann hat sexuelle Bedürfnisse, so sah man das, der Mann muss diese auch ausleben. Deswegen, naja, Prostitution ist auch nicht strafbar. Das macht natürlich jede Frau, die sich prostituiert, automatisch so zum Niedersten, wenn es um ihre Moral geht. Deswegen nennt man das auch in der viktorianischen Zeit the great societal evil, also das große gesellschaftliche Böse, weil es eben so absolut gegen die Vorstellungen der viktorianischen Menschen ging, dass eben gerade Frauen das tun.
Zumindest in der Öffentlichkeit. Außerhalb der Öffentlichkeit, im Privaten, wurden natürlich die perversen Gelüste, auch das ist ja so ein bisschen dieses Paradoxe in der viktorianischen Gesellschaft, natürlich voll ausgelebt.
Ja, und nicht nur da, sondern man hat es ja auch in Literatur ausgelebt. Es gibt in keiner Zeit davor so interessante wissenschaftliche Untersuchungen, übrigens immer von Männern, dazu, wie zum Beispiel Frauenkörper funktionieren. Das ist auch ganz unterhaltsam, wer sich da mal einlesen möchte.
Vielleicht packe Stichwort ich euch auch Hysterie. Mal
Ja, genau. Der wandernde Uterus und so weiter. Also wenn ihr da mal was lesen wollt, ich guck mal, ob ich irgendwas finde, womit ihr so einsteigen könnt, dann packe ich euch das auch mal in die Shownotes. Weil es ist einfach wirklich interessant, wie da noch so überhaupt kein Bewusstsein dafür existiert, wie wir als biologische Wesen auch funktionieren. Also das ist alles nur Moral getrieben. Es hat gar nichts mit Biologie zu tun, sondern es ist immer Moral als Totschlagargument.
Ja, und das im Hinterkopf macht es umso schrecklicher, dass Kinderprostitution erst ab 1885 unter Strafe gestellt wurde. Das Gesetz sagte, die sexuelle Handlung mit Kindern unter 13 Jahren ist eine Straftat und wird geahndet. Eine sexuelle Handlung mit 13- bis 16-Jährigen ist lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Und da dieses Gesetz natürlich noch so neu war, war es noch nicht flächendeckend durchgesetzt worden. Auch das bedeutet, dass wir im Jahre 1888 noch ein hohes Maß an Kinderprostitution auf den Straßen hatten. Also die Kinder machten das ja nicht von sich aus. Die Eltern haben sie oft in die Prostitution geschickt, um irgendwie das Überleben der Familie zu sichern. Und wichtig ist auch noch, dieses Gesetz, was die Kinderprostitution abgeschafft hat, hat auch dafür gesorgt, dass noch im Jahre 1887 mehr als 200 Bordelle im East End geschlossen wurden. Das ist natürlich für uns wichtig, wenn wir uns überlegen, unmittelbar bevor die Rippermorde 1888 begonnen haben, ist ein Heer von Prostituierten, ja, stand auf der Straße, buchstäblich.
Genau, also es war mehr im Stadtbild sozusagen, also noch mehr als ohnehin schon.
Und auch da, wo bist du hingegangen, wenn du eine Prostituierte gesucht hast als Freier? Du hast entweder konkrete Orte gehabt, beispielsweise in Spitalfields hast du die Christchurch, steht heute noch da, kann man sich anschauen, ist ein sehr schönes Gebäude. Da sind die Prostituierten 1888 im Grunde immer im Kreis drumherum geschlichen und als Freier wusste man, da kann man hingehen, sie ansprechen und mitnehmen. Oder halt, es war durch die Form der Gelegenheitsprostitution, dass man in Pubs auf Frauen stieß und diese ansprach.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, ja, ich finde das so ein bisschen schwierig, ne? Wenn man sich das so vorstellt, weil es ja auch so ein bisschen diesen Gedanken hat, dass man, wenn man in diesen Stadtteil kommt, der so verarmt ist, dass man sich da im Grunde jede Frau einfach nehmen kann, ne? Du musst ihr halt ein bisschen Geld geben und dann wird die schon ja sagen. Ob es immer so war, wissen wir nicht und das wollen wir auch nicht unterstellen. Auch wenn das natürlich nachvollziehbar wäre und wir das überhaupt nicht moralisch verurteilen wollen. Also auf gar keinen Fall. Total okay. Aber das war damals, hatte das natürlich ganz, ganz doll so ein Geschmäckle, dass gerade die Ober- und Mittelschicht diese Frauen im East End im Grunde alle als Prostituierte betrachtet hat. Also du konntest da hingehen und dir kaufen, wen du wolltest.
Ja, und es kam noch ein weiterer Fall hinzu, ein sehr konkreter Fall, und zwar ist im Juni 1887, schöner Juniabend, ging die 24-jährige Elizabeth Cass auf der Regent Street, also im Zentrum Londons, spazieren und wurde von einem Polizeibeamten aufgegriffen. Und zwar, weil sie mehrfach dabei beobachtet wurde, wie sie ja vermeintliche Freier angesprochen hatte. Also der Schuldspruch war Anbahnung der Prostitution. Sie wurde also mit auf die Wache genommen, auf die Polizeistation und erschien am nächsten Tag auch vom Friedensrichter. Es stellte sich allerdings heraus, dass diese Elizabeth Cass eine durchaus achtbare Schneiderin war und auf keinen Fall irgendwie Prostituierte war oder Freier angesprochen hätte oder irgendwie was damit zu tun gehabt hätte. Und ihre Arbeitgeberin hat sich sehr stark für sie eingesetzt. Und so wurde die Elizabeth Cass mit einer mündlichen Verwarnung entlassen, mit dass sie aber im Grunde auch selber schuld sei. Wenn sie nach 21 Uhr auf den Straßen unterwegs sei, müsste man ja davon aussehen, dass sie als Frau eine Prostituierte ist.
Ja, genau das meine ich, ne? Also da sind viele Vorurteile im Umlauf gewesen und deswegen ist es für uns auch so schwer zu beurteilen.
Genau, aber das Spiel ging halt noch weiter. Ihre wirklich coole Chefin, eine Mrs. Bowman, hat sich daraufhin bei Scotland Yard beschwert, wie ihr Schützling denn da behandelt wurde. Das ist ja, würde ja gar nicht gehen. Und das Ganze ist relativ explodiert. Also es ging dann ins Unterhaus und auch der Innenminister hat davon erfahren. Man sagt sogar, dass Queen Victoria sich den Fall hat vorlegen lassen, weil es für Unruhe gesorgt hat. Letztendlich kam es zu keiner Verurteilung, aber der Polizeichef hat seinen Polizisten verordnet, dass keine Prostituierten mehr verhaftet werden dürfen. Das heißt, es gibt nur einen konkreten Fall, eine Prostituierte auf eine Wache mitzunehmen, wenn Dritte sich durch eine Anbahnung von Prostitution gestört fühlen. Also man kann weder den Freier verhaften noch die Prostituierten, aber wenn jemand als Drittes sich gestört davon fühlt, was da passiert, dann ist ein konkreter Vorfall und dann kann die Polizei eingreifen. Das erzähle ich jetzt alles, weil das zur Folge hatte, dass die Polizisten im East End äußerst unsicher waren, wie mit Straßenprostitution umzugehen ist. Die haben die Frauen nicht mehr einkassiert und mit zur Wache genommen. Es sei denn, die sind jetzt durch eine übermäßige Trunkenheit aufgefallen oder ähnliches. Aber der reine Tatbestand der Prostitution war nicht mehr Grund genug, die Frauen mitzunehmen oder von der Straße zu holen für die Nacht. Und das jetzt und im Hinterkopf die vielen hunderten Prostituierten, die von den Bordellen jetzt auf den Straßen gelandet sind, sorgte dafür, dass es oft Straßenzüge im East End gab. Wenn ich da jetzt lang gegangen wäre zur damaligen Zeit, wäre ich nicht durch diese Straßen gegangen, ohne nicht ständig von Frauen angesprochen zu werden. Diese Situation muss man sich ein bisschen vor Augen führen, wenn wir denn dann jetzt bald zu den Ripper-Morden kommen.
Genau, du sagtest es ja schon, ne? Es gab im Grunde keine Tageszeiten. Also wir werden auch von Zeuginnen hören später, die zum Beispiel mitten in der Nacht einkaufen gehen, weil sie jetzt irgendwie noch was brauchen. Da sind viele Frauen unterwegs und keinesfalls alle in irgendeiner Form mit Prostitution auch nur im geringsten irgendwie befasst, zumindest in dem Moment.
Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass es einen sehr starken Anstieg an Straßenprostitution gab. so stark, dass selbst die Vereinigung, die es damals gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass Bordelle geschlossen werden und dass Straßenprostitution verschwindet, die haben sich komplett zurückgezogen, weil sie der Entwicklung nicht mehr Herr werden konnten.
Und so ist das Ganze natürlich auch Thema. Auch bei der höheren Gesellschaft ist das Thema und bei der Mittelschicht. Und das alles spielt natürlich auch wieder rein in die Betrachtung des Stripper-Falls später. Also man hatte dieses Bild vom East End, das komplett nur von Prostituierten überlaufen
ist. Ja, das ist genau die Ausgangssituation, in der wir uns jetzt befinden. Im Jahre 1888, ich will jetzt noch gar nicht den Monat oder die Jahreszeit sagen, weil das wird auch nochmal interessant. Es wird immer vom Herbst des Schreckens auch teilweise zu Recht gesprochen. Aber wir werden sehen, dass Gewalttaten gegen Frauen auch schon früher begannen, die im Kontext zum Ripper stehen könnten.
Naja, zumindest im Kontext mit diesem Phantom, ne? Wie gesagt, ob es dann wirklich immer der gleiche Täter war und wie sich das alles verhielt, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Aber dieses Vakuum, dieser Schrecken, diese Dunkelheit, die da übers East End kam, das hat schon vor dem Herbst 1888 angefangen und ist auch noch darüber hinausgegangen.
Ganz genau. Und das war auch die Folge für heute. Wie gesagt, wir bereiten die Bühne für einen Ripper. In der nächsten Folge werden wir uns die Protagonisten oder sagen wir mal, die Institutionen anschauen, die noch wichtig sind für diesen Fall. Und letztlich werden wir uns noch einige Ereignisse anschauen, die nicht uninteressant sind für den Ripper, denn sie sorgten dafür, dass eine weltweite Aufmerksamkeit auf London gerichtet wurde. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als alle nach London blickten, legte der Ripper los.
Und wie das Ganze eskalierte, das hören wir in der nächsten Folge. Und jetzt erstmal ganz, ganz vielen Dank für eure Geduld mit uns. Wie ihr seht, wir brennen total für das Thema. Wir sind total in der Zeit. Hoffentlich war es für euch spannend. Uns hat das viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr bleibt dabei und seid dann auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord.
Genau. Folgt uns auf Instagram unter Jack's the Ripper Podcast. Findet immer die neuesten Ankündigungen für neue Folgen, Hintergrundwissen, Fotos aus der damaligen Zeit, interessante Bilder und Facts. Teilt uns mit euren Freunden und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.